Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Hallo zusammen. Ja, das hat heute wirklich einige überrascht, wie klar er das gesagt hat, Bundeskanzler Olaf Scholz.
Es muss unser Ziel bleiben, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Das ist das, was hinter den Aktivitäten steht, die wir unternehmen, wenn es nun um Waffenlieferung geht, wenn es um finanzielle und humanitäre Unterstützung geht.
Er spricht da unter anderem auch von Waffenlieferungen an die Ukraine. Wir schauen uns das heute mal genauer an, welche Waffen das sein könnten. Ja, und was, wenn der Krieg noch länger dauert?
Da müsste man jetzt viel stärker meines Erachtens die Möglichkeit in Betracht ziehen, ukrainische Soldaten an modernen, in Anführungszeichen, westlichen Systemen auszubilden, die man dann in die Ukraine bringen kann. Ja, also das wäre dann aber sicherlich ein Wandel in der Politik der Waffenlieferungen in die Ukraine.
Das ist die Meinung von Carlo Masala, den ihr hier in diesem Podcast hört. Er ist Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik an der Universität der Bundeswehr in München. Und mit ihm besprechen wir dieses Thema. Außerdem hat das Bundeskabinett heute einen Haken dran gemacht. Es wird mehr BAföG geben. Allerdings muss es noch durch den Bundestag und Bundesrat. Aber wir schauen trotzdem schon mal drauf, wie viel mehr da jetzt kommt. Und wir senden heute auch eine Radiobotschaft an alle Außerirdischen, die zuhören.
Hallo! Wir sind's.
Es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, wir sollen die genaue Position von uns Menschen außerirdischem Leben mitteilen. Warum das sinnvoll sein kann, auch das hört ihr heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es war heute das Thema im Bundestag, die Gräueltaten im ukrainischen Ort Butscha und die Reaktionen darauf, Sanktionen, Waffenlieferungen stehen da im Raum. Kiew hat unterdessen die Einwohner der Ostukraine wegen der befürchteten russischen Großoffensive zum Verlassen der Region aufgerufen. Und darüber sprechen wir jetzt mit unserem Berichterstatter über die Situation in der Ukraine mit Florian Kellermann. Florian, möglichst jetzt heißt es da an die Einwohner der Ostukraine. Was weißt du darüber?
Ja, das ist ein ziemlich großes Gebiet, 100 Kilometer ungefähr, also 150 Kilometer von Norden nach Süden und 100 Kilometer ungefähr von Osten nach Westen. Und da gibt es einige Städte, nicht so große Städte, aber doch kleinere Städte. Und da werden die Bewohner jetzt schon seit einigen Tagen, mehreren Tagen aufgefordert, dieses Gebiet zu verlassen, mit Bussen dann zu den Zugstrecken zu fahren und eben Richtung Westen. Das Richtung Westen geht noch, da ist quasi ein Korridor offen. Und sie sollen also ihre Wohnungen zurücklassen, weil eben dort schwere Kämpfe erwartet werden. Das ist jetzt zum ersten Mal eigentlich, dass man ein Gebiet in der Ukraine jetzt so direkt vorbereitet für ein großes, ja, Gemetzel zwischen der russischen Armee und der ukrainischen Armee. Und das ist gerade jetzt da im westlichen Donetsk-Becken.
Welche Strategie scheinen die russischen Streitkräfte da zu verfolgen?
Ja, sie möchten dieses Gebiet erobern, weil sie dann eben auch sagen können, wir haben es jetzt geschafft, zumindest das Donetsk-Becken unter unsere Kontrolle zu bringen. Das kann man dann möglicherweise auch bis zum 9. Mai als Erfolg verkaufen. Der 9. Mai ist ein wichtiges Datum. Da wird traditionell der Sieg über Hitler-Deutschland 1945 gefeiert. Da gibt es eine Militärparade normalerweise in Moskau. Und da möchte Putin wohl dann auch etwas vorweisen können, nachdem der Krieg gegen die Ukraine nicht ganz so gut verläuft, wie er sich das vorgestellt hat. Aber immerhin kann er dann sagen, das Donetsk-Becken gehört uns und dann auch im Süden das Gebiet am Asowschen Meer.
NATO-Chef Stoltenberg hat heute gesagt, er rechne damit, dass der Krieg noch Monate, wenn nicht Jahre dauern könnte. Gut, da sagen jetzt einige Ukrainer, der läuft ja eigentlich schon seit 2014. Was spricht denn für den NATO-Generalsekretär Stoltenberg dafür, dass es noch länger geht?
Ja, die Tatsache, dass keine der beiden Seiten bisher irgendwie nahe daran wäre, kapitulieren zu müssen. Also beide können weiterkämpfen, das ist das eine. Und das andere, keine der beiden Seiten hat ihr Kriegsziel erreicht. Die Ukrainer wollen die Russen wieder vertreiben aus ihrem Land, klar. Und Russland, das heißt Präsident Wladimir Putin, hat es ja zur klaren Aufgabe erklärt, die ganze Ukraine zu erobern. Und selbst wenn er jetzt eben hier das Donetsk-Becken und auch im Süden dann diese Landbrücke zwischen Krim und Donetsk-Becken, also am Asowschen Meer entlang, erobert hat, ist das keinesfalls das, was er sich eben vorgenommen hat und was er den Russen ja quasi auch versprochen hat. Und solange beide Seiten eben die Möglichkeiten haben, werden sie weiterkämpfen, nicht mehr so intensiv wahrscheinlich, weil ja doch viel Material, also Rüstung, kaputt geht bei diesem Krieg und die kann gar nicht so schnell nachproduziert werden. Also es wird vielleicht ein bisschen weniger gekämpft, aber es wird eben dann trotzdem weiter gekämpft.
Wir haben die schrecklichen Bilder der Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha gesehen und noch im Kopf. Und nun hat das Verteidigungsministerium hunderte mutmaßlich beteiligte Soldaten aufgelistet. Welche konkreten Folgen hat das?
Juristische Folgen wird es wohl kaum haben, solange sich in Russland politisch nichts ändert, weil Russland diese Menschen ja kaum irgendwie ausliefern wird. Und das wird ja in Russland auch nicht als Verbrechen anerkannt oder es wird sogar bestritten, dass sie stattgefunden haben. Der ukrainische Geheimdienst behauptet, er habe Informationen darüber, dass diese russischen Soldaten wieder eingesetzt werden sollen, und zwar ziemlich schnell jetzt auch im Bezirk Kharkiv, das heißt im Nordosten der Ukraine. Einerseits zur Abschreckung der Bevölkerung, da kommen eben diese Leute, die so gewissenlos morden, und andererseits ja vielleicht auch, damit sie dann eben im Kampf auch möglicherweise sterben, behauptet zumindest der ukrainische Geheimdienst. Dann hätte man diese unmittelbaren Ausführer von Kriegsverbrechen sozusagen dann auch irgendwie nicht mehr in Russland.
Es gab heute einen weiteren Versuch, Zivilisten aus den umkämpften Städten wie zum Beispiel Mariupol im Südosten zu evakuieren. Was ist da der aktuelle Stand? Sind die Evakuierungen denn gelungen?
Was heute genau passiert ist, ob es gelungen ist, da gibt es keine Informationen. Gestern waren es etwa über 2000 Menschen. Was heute bekannt geworden ist, dass es dem Roten Kreuz aber dann auch eben schon gestern gelungen ist, noch weitere 500 Menschen mit Bussen diesmal auch zu evakuieren über Berdjansk und dann nach Saporija. Das erfährt man ja häufig erst im Nachhinein, dass es dann eben geklappt hat. In dem Fall eben auch mal mit Bussen und nicht nur mit privaten Pkw wie sonst.
Florian Kellermann für Deutschlandfunk Nova über den aktuellen Stand der Dinge in der Ukraine. Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, die Gräueltaten im ukrainischen Vorort von Kiew, die wahllos ermordeten Zivilisten, die bringen die NATO-Außenministerinnen und Minister dazu, sich heute und morgen zu treffen in Brüssel und über neue Waffenlieferungen nachzudenken. Carlo Masala ist Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik an der Universität der Bundeswehr in München. Herr Masala, was für Zusagen von Waffenlieferungen gibt es denn schon jetzt vor diesem Treffen heute?
Also neben den schon lange zugesicherten und gelieferten und noch immer gelieferten Sachen wie Panzer, Abwehrraketen, Manpads, also Systeme, die man auf die Schulter legen kann, damit man Flugzeuge abschießen kann, Stingers, Strelas, also auch alles Waffen, mit denen man Flugzeuge vom Himmel runterholen kann, haben wir jetzt auch Zusagen für Panzer, sowjetischer Bauart, Schützenpanzer. Also da geht es jetzt um alle NATO-Staaten, nicht nur um die Bundesrepublik Deutschland.
Ne? Absolut.
Das ist sozusagen das Tableau dessen, was bisher geliefert wurde und was jetzt demnächst auch noch geliefert werden wird.
Was erwarten Sie denn jetzt konkret? Worauf werden sich die NATO-Länder vermutlich einigen?
Ich denke, man wird in eine nächste Runde reingehen, indem man schwerere Waffen liefern wird. Die Annahme, die dem zugrunde liegt, ist, dass dieser Konflikt, anders als es eigentlich jeder erwartet hat, sich jetzt noch sicherlich über Monate hinziehen wird. Und die ukrainischen Streitkräfte in den vergangenen Tagen in der Lage waren, kleinere Offensivoperationen durchzuführen. Wenn man jetzt die ukrainischen Streitkräfte noch mehr in die Lage versetzen will, offensivere Operationen gegen russische Streitkräfte im Osten und im Süden durchzuführen, dann brauchen sie halt schwerere Waffensysteme. Dann brauchen sie Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Haubitzen, Raketenwerfer, vielleicht auch Kampfflugzeuge. Und über diese Waffensysteme wird jetzt gesprochen.
Das heißt, die veränderte Strategie Russlands, militärische Kräfte jetzt in den Osten und in den Süden zu bündeln, hat diesen Effekt, dass man jetzt darüber nachdenkt, eben schwerere Waffen zum Einsatz zu bringen, damit sich die Ukraine besser verteidigen kann.
Ja, damit sich die Ukraine besser verteidigen kann und auch in der Lage ist, Territorium zurückzuerobern. Also mit Blick auf zukünftige mögliche Friedensverhandlungen geht es ja um die Frage, wer hat dann Kontrolle über welches Territorium und wie können die schwierigen territorialen Fragen in diesen Friedensverhandlungen geregelt werden. Also von daher ist es schon essentiell aus der Perspektive der Ukraine, dass sie in der Lage ist, Russland von Territorium, das es jetzt gegenwärtig besetzt hält, zu vertreiben.
Was kann Deutschland da konkret liefern?
Ich weiß nicht, was Deutschland sozusagen in den Beständen der Bundeswehr hat, was konkret lieferbar wäre. Es gab ja an dem Beispiel Marder, an den Schützenpanzer, gab es ja die Idee sozusagen, Marder aus der Bundeswehr zu nehmen, in die Ukraine zu liefern. Dann hat die Bundeswehr zwar weniger Marder, aber es gibt ja gleichzeitig Marder, die sozusagen von der Bundeswehr ausgegliedert wurden, weil sie nicht mehr zu gebrauchen waren. Und da hat die Rüstungsindustrie gesagt, die werden sie wieder instand setzen und dann zurückführen.
Kann denn Deutschland da überhaupt effektiv was zu beisteuern? Denn ich glaube, bei diesem Panzer, über den wir gesprochen haben, Typ Marder, da geht es ja um diese Generalüberholung. Und in den Nachrichten ist die Bundeswehr ja auch oft gewesen in der Vergangenheit, wenn es darum ging, dass das Material jetzt nicht auf dem neuesten Stand ist.
Die Einsatzfähigkeit von gewissen Hauptwaffensystemen ist nicht besonders groß, das ist richtig. Aber es gibt ja noch vieles einsatzfähiges Material, das die Bundeswehr hat. Es geht ja nicht nur darum, was die Bundeswehr liefern könnte, sondern die Diskussion dreht sich ja auch um die Frage, was könnte denn die Bundeswehr kaufen bei Rüstungsherstellern, um es dann in die Ukraine zu liefern? Also das eröffnet ja nochmal ganz andere Möglichkeiten.
Mal pragmatisch gefragt, wie kommen denn zugesagte Waffen überhaupt in die Ukraine?
Das ist geheim. Es wird Wege geben, wie die da hinkommen. Es wird sozusagen Plätze in NATO-Staaten geben, wo die erstmal hingebracht werden. Und dann werden diese Waffen auf streng geheim gehaltener Weise in die Ukraine reingebracht werden. Da wissen wir nichts drüber und das ist eigentlich auch gut so, weil wenn wir es wissen würden, würde es Russland auch wissen.
Und jetzt nochmal an Sie die Frage als Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Was ist jetzt eine sinnvolle Unterstützung für die Ukraine?
Man kann das jetzt nicht sozusagen an Waffensystemen selbst festmachen. Man hat die Problematik, dass wir alle NATO-Staaten bisher sehr schwerpunktmäßig Waffen geliefert haben, die aus alten sowjetischen Beständen kamen oder aus Beständen halt der Warschauer Paktarmeen. Weil die ukrainischen Streitkräfte sind ohne Training sofort in der Lage, die zu bedienen. Wenn wir jetzt aber auf einen Konflikt hinauslaufen, der mehrere Monate noch lang dauern könnte mit den Kampfhandlungen, dann müsste man jetzt viel stärker meines Erachtens die Möglichkeit in Betracht ziehen, ukrainische Soldaten an modernen, in Anführungszeichen, westlichen Systemen auszubilden, die man dann in die Ukraine bringen kann. Ja, also das wäre dann aber sicherlich ein Wandel in der Politik der Waffenlieferungen in die Ukraine.
Sind wir mal gespannt, ob es dazu kommt. Die NATO-Außenministerinnen und Minister treffen sich heute und morgen in Brüssel und diskutieren über Waffenlieferungen an die Ukraine. Ich habe darüber gesprochen mit Carlo Masala. Er ist Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik an der Universität der Bundeswehr in München. Danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn jemand sein Osterpaket präsentiert, dann denkt man sofort an, Mensch, hast du Krokanteier drin oder dieses mit Puderzucker bestäubte Kuchenlamm. Ist auch wirklich das Leckerste zu Ostern. Aber nein, im Osterpaket sind Luft, Sonne und Wind drin. Aus diesen Quellen möchte man nämlich, oder einer, Wirtschaftsminister Habeck, Energie ziehen. Es geht um den Ausbau erneuerbarer Energien. Der soll vorangebracht werden, damit Deutschland unter anderem auch unabhängiger wird von Kohle, Gas, Öl, das man aus Russland bezieht. Dafür also dieses Osterpaket und wir sprechen drüber mit Veronika von Borries aus unserer Nachrichtenredaktion. Veronika, warum dieser Name?
Ja, ganz einfach, weil dieses Paket von Gesetzesänderungen noch vor Ostern im Kabinett beschlossen werden sollte, was ja dann heute auch geschehen ist, damit zum 1. Juli die EEG-Umlage abgeschafft werden kann, um die Energiepreise für Verbraucher zu senken. Vorausgesetzt natürlich, dass Bundestag und Bundesrat noch grünes Licht geben.
Schauen wir nochmal genauer an, was da drin ist in diesem Osterpaket. Abschaffung der EEG-Umlage, also schon mal eine Sache.
Genau, die übernimmt jetzt quasi der Staat, aber in diesem Paket ist noch viel mehr drin. Etwa 500 Seiten Text mit Gesetzesänderungen, die alle gemeinsam dazu führen sollen, dass innerhalb von 8 Jahren, also bis 2030, erneuerbare Energien 80% des Stroms ausmachen, der in Deutschland produziert wird. 2035 sollen es dann 100% sein. Zum Vergleich, im Moment sind es 42% und der Strombedarf steigt. Also da will die Bundesregierung richtig aufs Tempo drücken.
Können wir mal ein paar Beispiele kriegen, wie das genau gehen soll?
Also zum Beispiel hat der Ausbau von Windparks ja oft gestockt, weil Anwohner und auch Tierschützer dagegen geklagt haben. Jetzt soll der Ausbau der Erneuerbaren als im überragenden öffentlichen Interesse eingestuft werden. Damit haben es dann Klagen gegen neue Windparks schwerer. Dazu kommen dann noch Gesetzesänderungen, mit denen zum Beispiel auch in Landschaftsschutzgebieten und auch auf See mehr Windparks entstehen können. Hausbesitzer, die sollen mehr davon profitieren, wenn sie sich zum Beispiel eine Solaranlage aufs Dach packen. Und auch Gemeinden, die Windräder bauen lassen, sollen finanziell mehr davon haben.
Wie hat denn der Krieg in der Ukraine dieses Osterpaket beeinflusst konkret?
Also die Ampelkoalition hatte schon in ihrem Koalitionsvertrag, also ganz unabhängig vom derzeitigen Krieg, sich auf diese ambitionierten Ziele für erneuerbare Energien geeinigt. Aber der Krieg in der Ukraine, der führt natürlich dazu, dass das Ganze nochmal deutlich dringlicher wird. FDP-Chef Christian Lindner, der hat gleich einen neuen Namen für die Erneuerbaren gefunden und bezeichnet die jetzt als Freiheitsenergie.
Schönes neues Wording. Das ist ja nur in der Regel so, Regierungsvorschlag, dann gibt es die Kritik. Von wem kommt sie?
Also die ersten Kritiker, die saßen tatsächlich mit am Kabinettstisch, die sind nämlich von der FDP. Die hat nur unter Vorbehalt zugestimmt, unter dem Vorbehalt nämlich, dass Details noch im Bundestag geklärt werden. Es geht da unter anderem um die Zukunft der EEG-Umlage. Also die wird jetzt erstmal abgeschafft, aber die FDP will sicher gehen, dass sie auch nicht wieder eingeführt wird. Ansonsten haben viele Umweltverbände das Paket grundsätzlich gelobt. Sie sagen aber auch, das kann nur ein erster Schritt sein, wenn Deutschland seine Klimaziele schaffen will. Dann müssen zum Beispiel auch der Verkehrssektor und der Bausektor noch viel mehr leisten. Stichwort Tempolimit auf der Autobahn. oder eben auch zum Beispiel ein vorgezogenes Ende der Gasheizung, also vor 2025.
Ja, zu diesem Tempolimit haben wir gestern ausführlich gesprochen, könnt ihr nochmal nachhören im Update-Podcast. Wie geht es jetzt konkret weiter?
Also bis zum Sommer soll dieses Osterpaket durch den Bundestag sein. Dann müssen viele dieser Gesetze in Brüssel bei der EU nochmal geprüft werden, dass sie also kein EU-Recht brechen. Dann muss in den Ministerien geklärt werden, wie diese Genehmigungsverfahren verändert werden, um das alles umzusetzen. Also wirklich gebaut wird wohl erst ab nächstem Jahr. Aber noch in diesem Sommer will die Bundesregierung die nächste Runde neue Energiegesetze anschieben, das sogenannte Sommerpaket dann. Da soll es dann unter anderem darum gehen, das 2%-Ziel zu erreichen. Das heißt, 2% der Landesfläche sollen für Windenergie freigegeben werden. Denn ohne mehr Flächen wird das auch nichts mit dem Ausbau. Und das wird dann ganz sicher noch zu Diskussionen, gerade auch mit den Ländern, führen.
Bin gespannt, was dann im Winterpaket drin steht. Die Bundesregierung hat das Osterpaket beschlossen, um in Deutschland den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Was drin steht, hat uns Veronika von Borries aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eins ist man als Studierender ja sehr, sehr oft pleite und viele Studis haben nicht viel Geld. So ist einfach dieser Zustand, können vielleicht noch ein bisschen was von den Eltern bekommen und dann ein paar Nebenjobs machen. Und dann gibt es natürlich die Lösung für alles, das BAföG. Auch nicht viel, aber ey, immerhin. Durch das Bundesausbildungsfördergesetz bekommen Studis schon seit 50 Jahren finanzielle Unterstützung, wenn das Einkommen der Eltern nicht reicht. Heute hat das Kabinett sich auf eine BAföG-Reform geeinigt. Kleiner Spoiler, es geht um mehr Geld und auch um mehr Geld für Leute, die vielleicht bisher keinen Zugang zum BAföG hatten. Mintu Dran aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut und du sagst, das wurde auch schon mal langsam Zeit mit dieser Reform. Warum?
Ja, tatsächlich ist es so, dass seit über 7 Jahren die Zahl der BAföG-EmpfängerInnen sinkt. Also im Jahr 2012 haben noch 671.000 Studierende BAföG bekommen. Zuletzt waren es nur noch 465.000. Also immer weniger bekommen BAföG. Gleichzeitig sind aber seit Jahren immer mehr Leute an den Unis und Hochschulen immatrikuliert. Und der Grund für diese Entwicklung ist, es hat einfach sehr lange keine Anpassung mehr gegeben, was die Eltern als Einkommen haben dürfen, damit die Kinder noch BAföG bekommen können, sagt Stefan Grob. Er ist Pressesprecher vom Deutschen Studentenwerk.
So wie das BAföG heute ausgestaltet ist, können eigentlich nur noch Kinder von Geringverdienenden oder Langzeitarbeitslosen überhaupt BAföG kriegen. Und da sagen wir ganz klar, das BAföG muss wieder die Mittelschicht erreichen, wie es historisch auch schon der Fall war.
Ja, und mit der heute vom Bundeskabinett verabschiedeten neuen BAföG-Novelle wird dieses Problem tatsächlich angegangen. Die sogenannten Elternfreibeträge, also wie viel die Eltern verdienen können, bevor es auf den BAföG-Satz angerechnet wird, die werden angehoben und zwar um ganze 20%, also ordentlich. Statt 2.000 Euro bleiben zukünftig 2.400 Euro des Elterneinkommens anrechnungsfrei. Dadurch werden schon deutlich mehr Studierende BAföG-berechtigt werden.
Jetzt hat sich natürlich die Situation generell ein bisschen verändert. Wir reden hier ja auch oft über die angestiegenen Preise jetzt aufgrund von Energiekosten oder auch Lebensmittelpreise, die anziehen. Werden denn die BAföG-Sätze selbst da auch angepasst?
Also ja, der BAföG-Satz soll ab dem kommenden Wintersemester um 5% von 427 auf 449 Euro im Monat steigen. Wer nicht mehr bei den Eltern lebt, soll 360 statt 325 Euro für die Miete bekommen. Das ist jetzt angesichts der steigenden Preise, die du ja gerade auch erwähnt hast, nicht so viel. Das sind rund zum Beispiel 20 Euro mehr für Lebensmittel. Und diese 5% sind einfach zu wenig. Die werden ja direkt von der Inflation sozusagen gefressen. Die beträgt zum Beispiel diesen Monat allein 7%. Und statt eben alle paar Jahre, je nach Kassenlage, das BAföG mal um ein paar Euro aufzustocken, schlägt das Studentenwerk Folgendes vor.
Wir wünschen uns, dass das wie bei den Renten oder auch übrigens auch bei den Abgeordnetendiäten, dass das regelmäßig angepasst wird. Und dafür hat die Bundesregierung auch ein Instrument. Sie legt oder müsste alle 2 Jahre einen BAföG-Bericht vorlegen. Und da wird die Entwicklung von Einkommen, Preisen und so weiter eben berücksichtigt, berechnet. Und dann hätte man ein wunderbares Instrument, um zu sagen, okay, dann passen wir alle 2 Jahre zum Beispiel das BAföG an die Entwicklung an.
Also regelmäßige Anpassungen mit Berücksichtigung von Inflation und Einkommen werden besser, sagt er. Laut Koalitionsvertrag sollten die auch kommen. Die stehen aber jetzt nicht in der Novelle. Ob die noch kommen und wie die aussehen werden, ist noch völlig offen. Bei den Energiekosten ist es übrigens so, dass die Studierenden die BAföG kriegen. Das sind momentan nur 11% der Studierenden. Die kriegen einen einmaligen Heizkostenzuschuss von 230 Euro. Der soll wohl ab Juni kommen.
So viel also zur heute beschlossenen BAföG-Reform oder Reförmchen. Das alles muss ja noch durch den Bundestag und Bundesrat. Kommt denn da vielleicht noch mehr? Also gibt es noch andere Baustellen, wo die Bundesregierung noch nicht dran geschraubt hat?
Also ich habe ja vorhin schon den Koalitionsvertrag erwähnt. Ne? Da steht tatsächlich noch sehr viel mehr drin. Also sie haben sehr, sehr weitreichende Reformen angekündigt. Und diese heute beschlossene Novelle soll laut Bildungsministerin Stark-Watzinger nur ein erster Schritt sein. Im Koalitionsvertrag wurden noch viele andere Dinge versprochen, zum Beispiel ein Notfallmechanismus.
Das fordern wir seit langem. Das hätten wir uns zu Beginn der Pandemie gewünscht, dass eben Studierende, deren Eltern durch Jobverlust in der Pandemie oder die selber ihren Nebenjob verloren haben, dass Studierende, die da eben finanziell leiden, dass für die das BAföG geöffnet hätte.
Ja, versprochen wurde auch, dass man BAföG nicht nur so lange bekommen soll, wie die Regelstudienzeit dauert. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Es gibt nur noch sehr, sehr wenige Studierende, die ihr Studium überhaupt in Regelstudienzeit schaffen. Und wichtig fürs eigene Konto nach dem Studium, der Darlehensanteil soll zurückgeschraubt werden. Bisher muss man ja 50% vom BAföG zurückzahlen bei einer Deckelung bis ca. 10.000 Euro. Und es sollen Schritte kommen in Richtung elternunabhängiges BAföG. Also 50% der Ehen, die sind ja inzwischen geschieden. Viele Studierende bekommen einfach von Elternteilen gar keinen Unterhalt mehr. Oder vielleicht hat man sich auch einfach mit den Eltern zerstritten. Also da sollen auch noch Schritte kommen. Da muss man jetzt abwarten, wie die aussehen, was davon kommt und ob das noch umgesetzt wird.
Also kann man so vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Die Situation hat sich auch ein bisschen geändert in der Gesellschaft und deswegen müssen Dinge angepasst werden. BAföG soll erhöht werden und künftig sollen auch mehr Studierende ermöglicht werden, das BAföG zu bekommen. Das wurde zumindest schon mal heute vom Bundeskabinett beschlossen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hallo, wir sind's.
Könnte man so machen. Oder ebenso, hallo, ihr kleinen grünen Wesen. Wir sind's, Menschen auf der ERDE, der Erde. Astronomen schlagen vor, unbekanntem Leben im All eine Radiobotschaft zu schicken, die genaue Position der Erde zu senden. Das hier können wir auch. Stirbt wahrscheinlich bei uns aus. Hättet ihr nicht gedacht, oder? Ob das jetzt wirklich so eine clevere Idee ist, Außerirdischen zu sagen, wo wir Menschen leben, darüber spreche ich mit Astrophysiker Michael Büker. Michael, willst du auch noch was an die Außerirdischen vorab?
Ja, ich würde sagen, dass es mich überrascht, dass ihr Deutsch versteht, aber hallo, schön, dass ihr zuhört.
Auf welcher Seite stehst du denn? Stephen Hawking hatte ja gesagt, bloß nicht machen, bloß nicht die Position der Menschheit durchgeben. Und du?
Ja, es gibt da ja natürlich diese Vorstellung, die sicherlich auch viele Hörerinnen und Hörer kennen aus den berühmten Trisolaris-Romanen, diesem tollen Science-Fiction-Roman der jüngeren Zeit, wo es heißt, die Menschheit sollte auf keinen Fall sagen, wo wir sind, weil dann kommen welche vorbei und machen uns platt. Mhm. Ich stehe eigentlich da eher so auf der kulturoptimistischen Seite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Gefahr für uns bedeuten würde. Und wenn, dann hätten wir wahrscheinlich eh verloren.
Aber lass uns bei dieser Botschaft der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bleiben. Also wie kann die konkret aussehen und wie intelligent müssen Außerirdische sein, um sie zu entschlüsseln?
Also da steckt natürlich schon einiges drin. Das Ganze ist dann in bestimmten Radiofrequenzen verpackt. Das heißt, eine Zivilisation, die das empfangen will, muss erstmal mit Antennen ins All lauschen. Wahrscheinlich auch ziemlich großen, ziemlich fortschrittlichen Anlagen, denn wenn das Signal von der Erde aus kommt und in weite Entfernung reicht, dann wird es schon sehr schwach sein. Das heißt, man muss dann sehr genau hinhören als jemand, der das All überwacht. Mhm. Und dann ist es im Wesentlichen ja eine Knobelaufgabe eigentlich. Es sind eben so schon eher so in Einsen und Nullen kodiert, aber es stecken Bedeutungen dahinter, Bezüge auf physikalische Gegebenheiten, die überall im Universum gleich sind, zum Beispiel Beschreibungen von Längen oder Zeiträumen, die sich zum Beispiel auf bestimmte Atome beziehen und wie diese Atome sich verhalten. Das heißt, da ist schon das meiste von dem gefordert, was wir auch an Verständnis von unserem Universum und auch von der Quantenmechanik und so weiter haben. Aber wer das auch hat und sich lange genug Gedanken gemacht, der kann schon dahinter kommen. Und dann soll diese Nachricht eben auch zum Beispiel den Standort der Erde und gewisse Grundlagen darüber, wie es auf unserem Planeten aussieht, was wir Menschen sind und so weiter enthalten.
Und wie weit kommt so eine Radiobotschaft? Also einmal im All unendlich weit oder wie sieht's aus?
Nee, das ist vor allem auch begrenzt durch die Sendeanlagen, die wir haben. Also der Vorschlag der Forscherinnen und Forscher wäre, diese Nachricht durch ein großes chinesisches Radioteleskop rauszuschicken, das erst noch im Bau ist. Das heißt, die Nachricht ist noch nicht abgeschickt worden, aber das wäre dann das ideale Instrument dafür. Und damit müsste man sich zum Beispiel auch eine Richtung aussuchen, weil man nicht von der Erde aus sozusagen in jede Richtung wäre. Wir würden nicht Antennen benutzen, die auf der ganzen Welt miteinander verbunden sind und zusammengenommen in jede Richtung gucken. Und dann würde man eben ein starkes Signal auslösen und das bewegt sich dann natürlich auch nur mit Lichtgeschwindigkeit. Und das ist natürlich für unsere irdischen Verhältnisse eigentlich wahnsinnig schnell, aber nun sind eben Sterne in der Galaxis eben auch ziemlich weit auseinander. Und die nächsten 100 Sterne mit diesem Signal zu erreichen, rein von der Distanz her, das würde schon 10 bis 20 Jahre dauern und entsprechend nochmal Jahrzehnte, um gegebenenfalls auf eine Antwort zu warten, wenn sie sofort abgeschickt würde. Das heißt, das Ganze ist eine Sache, die doch eher schwierig ist. Also es ist nicht so, als würde man ein Leuchtfeuer anmachen, sondern es ist eher so, als würde man irgendwie mal ein Streichholz ins All halten.
Jahrzehnte bis eine Reaktion. Ah nee, da ist was.
E.T. zu Haus telefonieren.
Astrophysiker Michael Büker, dank dir dafür. Schönen Abend.
Gerne. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir tun es viermal, der ein oder andere vielleicht fünf oder sechs, aber im Schnitt sind es vier. Jobwechsel im Laufe unseres Lebens und damit wechseln wir seltener als in Südkorea, aber häufiger als in Italien, den Arbeitgeber. Das Erstaunliche daran, zum ersten Mal ist die Wechselbereitschaft bei uns höher als in den USA. Hey, Land der unbegrenzten Möglichkeiten also hinter uns. Great. Jeder Fünfter plant demnach einen Wechsel innerhalb eines Jahres bei uns. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Gallup rausgefunden. Und wer da genau wechselt und warum, das weiß Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
Wechsel, Neuanfang. Das klingt so optimistisch froh. Doch das, was da gerade am Jobmarkt passiert, trägt einen ganz und gar nicht optimistisch frohen Namen. The Great Resignation nennen ExpertInnen diese seit Corona stark gestiegene Wechselbereitschaft unter Arbeitnehmenden, die sich zu verfestigen scheint. Menschen stellen ihren Job sowie ihr Verhältnis zum Arbeitgebenden stärker in Frage, planen einen Wechsel, haben innerlich schon gekündigt, wie eine Hörerin, die uns zu einem ähnlichen Thema vor zwei Wochen dazu gepostet hat.
Da ich leider finanziell noch auf den Job angewiesen bin und die Firmenkultur auf meiner Arbeit eher toxisch ist, verheimliche ich den Wunsch nach einem Berufswechsel bis zum Zeitpunkt meiner Kündigung. Wenn ich gefragt werde, wie ich mir meine Zukunft vorstelle, spiele ich den Leuten vor, dass ich dort auf unbestimmte Zeit arbeiten möchte. Sehr anstrengend und unangenehm.
Satte 23% der Deutschen wollen binnen eines Jahres ihren Arbeitgeber verlassen. 42% in den nächsten drei Jahren und 14% sollen schon jetzt im April aktiv auf der Suche sein nach einer Jobalternative. Was steckt dahinter und warum gerade jetzt?
Ich meine, viele hatten natürlich in der Pandemie im Homeoffice, man hat halt sein Freizeitverhalten ein bisschen geändert und hatte viel Zeit drüber nachzudenken oder sich mit anderen Sachen zu beschäftigen.
Anita Schmidt, Personalberaterin. Seit 18 Jahren ist sie Chefin ihrer eigenen Agentur und sie hat in ihrer Arbeit gespürt, welchen Effekt die Pandemie hier hatte.
Da ist auch bei vielen der Wunsch entstanden, ich möchte nochmal was ganz anderes machen.
In einer Studie von Forsa und Xing vom Jahresanfang geht es den Wechselnden vor allem um besseres Führungsverhalten ihrer Chefs und einer ausgeglichenen Work-Life-Balance. Anita Schmidt teilt ihre Wechselwilligen nach Alter auf. Bei den Jüngeren gehe es um Geldgründe, bei den Älteren um Erfüllung und Sinnhaftigkeit.
Zuletzt eine Bewerberin, die hat wirklich sehr, sehr lange für ein großes Unternehmen gearbeitet, hatte Führungsverantwortung, eine geborene Vertrieblerin und die möchte gerne in den Bildungsbereich reinrutschen, wo sie so Leute weiterentwickeln kann, Bildungschancen bieten kann.
Warum gerade jetzt in Deutschland die Wechselstimmung höher ist als in den USA, dazu sagen die MeinungsforscherInnen leider nichts. Wohl aber zu den Effekten. Wenn einzelne Menschen, wie unsere Hörerin, sich während der Vertragszeit gedanklich schon mal vom Arbeitgeber lösen, dann wird das aufs Ganze bezogen richtig teuer. Weniger Motivation und Zufriedenheit, dafür mehr Krankheits- und Arbeitsausfälle. Innere Kündigung, so nennen das Personalmanager und Psychologinnen. Und allein dadurch entstehen jährlich volkswirtschaftliche Kosten zwischen 90 und 115 Milliarden Euro, sagt das Statistische Bundesamt. Interessant daran, obwohl wir schon mehr als zwei Jahre in der Pandemie stecken, hat die Wechselstimmung gerade jetzt nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Im Januar hatten Forsa und das Portal Xing dazu eine Studie veröffentlicht. Plus 12% gegenüber dem Vorjahr. Anita Schmidt erklärt sich das so.
Nach dem ersten Lockdown, da war erstmal auf dem Bewerbermarkt gar nichts, weil wir waren alle irgendwo verunsichert. Ne, wo geht's hin? Was passiert jetzt? Und wie dann die ersten Lockerungen kamen, hat man auch gemerkt, da waren die Leute dann wieder wechselbereiter.
Die Meinungsforscher der Gallup-Studie erklären, die Pandemie habe dazu geführt, dass die Leute intensiver darüber nachgedacht haben, was sie vom Leben und ihrem Job eigentlich wollen. Der Stellenwert von Arbeit habe dabei für viele abgenommen. Nicht zuletzt, weil der Stress während der Pandemie extrem angewachsen ist. 38%, also mehr als jeder Dritte, gab an, aufgrund des Jobs innerlich ausgebrannt zu sein. Vor Corona lag dieser Wert deutlich darunter, nämlich bei 26%. Merkwürdig nur, dass dieser Wechsel als The Great Resignation bezeichnet wird. Resignieren wäre doch, im Job bleiben und nichts zu tun. Aber in Deutschland passiert gerade eher das Gegenteil. Reflektieren, sich beruflich neu verorten und orientieren. Eigentlich eine gute Sache. Bleibt nur die Frage, wie es wohl weitergehen wird nach der Pandemie. Ob das ein kurzer Wechselausreißer war oder ob dieser Trend gekommen ist, um zu bleiben.
Hundertprozentig wissen tue ich es nicht, aber der Trend, glaube ich, wird schon anhalten, sodass diese Wechselbereitschaft höher ist als vielleicht noch vor 5 oder vor 10 Jahren. Dieser Trend wird anhalten.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.